Nun, aus Sicht der Bundesrepublik ist gerade angesichts der Krise, glaube ich, die Versuchung sehr groß, dass man eben alles exportiert, was man exportieren kann. Und in bestimmten Bereichen der Rüstungsindustrie, wenn man etwa an Schiffe und U-Boote denkt oder wenn man etwa an bestimmte gepanzerte Fahrzeuge, Panzerfahrzeuge denkt oder andere, ist die Bundesrepublik eben, wie man sagt, sehr wettbewerbsfähig. Und deswegen wird man aus ökonomischen Gründen eben durchaus immer der Versuchung nachgeben, auch solche Sachen zu exportieren, auch wenn das politisch nicht immer eine sehr gute Idee ist.
So werden jetzt gerade zum Beispiel Griechenland und die Türkei von der Bundesrepublik mit U-Booten beliefert. Was soll das? Beide sind NATO-Partner. Die müssten sich ja nicht gegenseitig mit U-Booten überwachen. Oder braucht die U-Boote dann die Politiker zum Abtauchen?
Naja, also inzwischen werden die sich das vielleicht schon mal fragen, aber es ist tatsächlich eine wichtige Frage. In der Vergangenheit hat es tatsächlich sehr, sehr starke Konkurrenz, auch Konflikte zwischen Griechenland und der Türkei gegeben, bis am Rande der Kriegsgefahr. Das ist natürlich jetzt seit Jahren eigentlich überwunden und dann fragt man schon, warum gerade auch ein Land wie Griechenland jetzt in die erste Liga von Rüstungsimporteuren aufsteigen wollte, wenn man sich schon halt andere Sachen nicht leisten kann. Also die Frage ist tatsächlich da. Das Argument aus Berlin ist natürlich, dass es sich in beiden Fällen um NATO-Partner handelt und dass man NATO-Partnern ja nun nicht Rüstungsgüter verweigern könnte, wenn man mit denen im gleichen Bündnis ist. Das ist sicher technisch oder juristisch nachvollziehbar, aber ob das besonders sinnvoll ist, dass Länder, die von außen eigentlich nicht wirklich bedroht sind, die gleichzeitig im gleichen Militärbündnis sind, dass die halt sich beide parallel aufrüsten, ob das nicht eine ziemliche politische und wirtschaftliche Dummheit ist, ist diese Frage ist damit natürlich nicht beantwortet.
Die Frage ist, kontrolliert denn die Politik überhaupt noch die Rüstungsexporte? Die Grünen haben ja diese Entwicklung scharf kritisiert, allerdings die meisten Verträge, die jetzt zum Wirken gekommen sind mit den Exporten, sind ja unter Rot-Grün beschlossen worden.
Richtig, also das ist in der Regel auf einem bestimmten Exportniveau der Bundessicherheitsrat, also bestimmte in dem Bereich zuständige Ministerien das gemeinsam überprüfen und genehmigen müssen. Und da muss man natürlich sagen, dass auch die unterschiedlichen Ministerien der Bundesrepublik unterschiedliche Interessen haben. Das heißt, in der Vergangenheit, das wird sich jetzt möglicherweise unter Herrn Niebel nochmal ändern, aber in der Vergangenheit war insbesondere das Entwicklungsministerium, teilweise auch das Außenministerium eher skeptisch, was Rüstungsexporte in bestimmte Länder betrifft. Umgekehrt war eben natürlich das Wirtschaftsministerium und teilweise das Verteidigungsministerium eher dafür, Rüstungsexporte offensiver und aktiver zu betreiben, sodass eben viele Widersprüche zwischen Exporten und Nicht-Exportinteressen teilweise eben zwischen den Ministerien ausgetragen wurden. Und in der Regel muss man allerdings zugeben, dass es häufig, wenn es irgendwie zu rechtfertigen war, im Sinne des wirtschaftlichen Interesses sich dann durchgesetzt worden ist, von Ausnahmen abgesehen.
Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wo ist denn die Friedensdividende geblieben?
Naja, ich meine, wir haben tatsächlich eine Situation, wo es da sehr große Hoffnungen gegeben hat, wo wir ja eben während des gesamten Kalten Krieges, also während zwei Generationen im Wesentlichen Aufrüstung, Militärpolitik immer mit Bezug auf Osteuropa, auf die Sowjetunion halt begründet bekommen haben. Und dann war die weg und es gab eine sehr, sehr große Erleichterung und eine sehr große Hoffnung, dass es eben jetzt auch zu einem dramatischen Senken der Rüstungsanstrengungen, auch der Rüstungsexporte führen würde. Das ist teilweise ein paar Jahre, kann man solche Tendenzen feststellen. Aber inzwischen, wenn wir an den Irakkrieg, an den Afghanistankrieg und an andere Dinge denken, wenn man an die Diskussion unter George W. Bush in Washington denkt, der einen Krieg gegen den Terrorismus ausgerufen hat, der eben dann mehrere Länder betroffen hat, muss man tatsächlich feststellen, dass es halt inzwischen andere Formen von Kriege gibt, andere Formen von Bedrohungsvorstellungen gibt und dass die Rüstungspolitik sich natürlich dort zunehmend angepasst hat, also etwa weniger Gewicht auf gepanzerte Großwaffen, also sagen wir mal Panzer, die man früher für die norddeutsche Tiefebene für große Panzerschlachten ja eigentlich konzipiert hatte und stattdessen eine größere Betonung etwa auf Lufttransportkapazität, um schnell in der dritten Welt eingreifen zu können. Oder denken Sie jetzt an diesen Großauftrag der US, des Verteidigungsministeriums zu Lufttankern, um eben unterwegs Kampfflugzeuge per Luft auftanken zu können. Das sind eben Dinge, Beispiele dafür, dass da die Struktur der Rüstung sich geändert hat.
Das heißt, es werden auch die Großwaffensysteme immer mehr an Bedeutung für die Industrie gewinnen. Was aber die Menschen ja bedroht, das sind ja eher die kleinen Waffen, die Handfeuerwaffen. Das Sturmgewehr von Heckler und Koch erfreut sich beispielsweise in Afrika großer Beliebtheit, um es zynisch zu sagen, weil sich so kinderleicht bedienen lässt. Wie sieht es denn mit der Rechtfertigung aus, solche Waffen überhaupt zu exportieren? Weil selbst wenn es in NATO-Länder geht, ist ja nicht sichergestellt, dass es dann anderweitig Verbreitung findet.
Richtig, aber ich würde zwei Sachen doch trennen wollen. Also das erste ist, Großwaffen, also die klassischen Großwaffen wie Panzer, verlieren eindeutig an Bedeutung. Ja. Das ist allerdings nicht sehr tröstlich, weil dadurch halt die Sterberaten nicht unbedingt sinken müssen. Sie haben ja angesprochen, auch zu Recht, die Gefahr von Kleinwaffenexporten. Das andere ist aber auch, dass große Systeme nicht unbedingt seltener oder nicht unbedingt weniger wichtig werden. Also beispielsweise braucht man vielleicht weniger große, schwere Kampfpanzer für Aufstandsbekämpfungen in Afghanistan. Also im Hochgebirge sind Panzer ziemlich nutzlos und im Dschungel sind Panzer ziemlich nutzlos. Und Guerillas, die stellen sich nicht einfach irgendwo auf eine Ebene und warten, bis sie von Panzern beschossen werden. Also insofern, das ist wichtig, aber eben zum Beispiel große, riesengroße Transportflugzeuge werden wichtiger und etwa diese Tanker, die erwähnten, also Lufttanker, also Flugzeuge, die in der Luft auftanken können. Und gibt es natürlich einen Zusammenhang. Sie brauchen, um einen Krieg zu führen, eben nicht nur Waffen, sondern wenn sie die Soldaten oder ihr Gerät nicht an den Ort des Krieges verschiffen können, transportieren können, und zwar schnell, dann können sie auch keinen Krieg führen. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht nur auf diese Waffen starren, die natürlich erstmal Leute töten, beziehungsweise mit denen Menschen andere Menschen töten. Aber wir müssen daran denken, dass ohne Logistik, ohne auch militärisches Sanitätswesen, ohne Lufttransportfähigkeiten solche Kriege gar nicht geführt werden können und dass die Waffen alleine ziemlich nutzlos sind, wenn man sie eben nicht in eine bestimmte Art logistisch einbindet. Und das Zweite, was Sie gesagt haben, was natürlich auch sehr wichtig ist, dass in vielen Konflikten solche Großwaffensysteme kaum noch eingesetzt werden können. Selbst die amerikanische Luftwaffe, die ja so eine relativ lange Zeit da halt sehr großflächig und großzügig in unsinnigsten Situationen eingesetzt wurde und dann auch viele Kollateralschäden, nennt man das ja, verursacht hat, wird jetzt in Afghanistan deutlich zurückgenommen. Aber das heißt eben nicht, dass durch Handfeuerwaffen, durch Kleinwaffen aller Art, eben teilweise sogar noch durch Minen, obwohl Personenminen ja jetzt lange verboten sind, nicht große Mengen von Personen zu Schaden kommen würden. Denken Sie an Kalaschnikows, die ja teilweise auch nach der deutschen Wiedervereinigung ein relativ großer Teil verschenkt worden sind von der Bundeswehr, weil man sie eben nicht mehr brauchen konnte. Denken Sie an G3 oder andere deutsche Sturmgewehre. Das sind tatsächlich Sachen, die teilweise exportiert, teilweise aber auch in Lizenz in Dritten Weltländern, denken Sie an Pakistan, hergestellt werden und die eben natürlich insgesamt möglicherweise deutlich höhere Opferzahlen als große Waffensysteme.
Würde es denn was helfen? Wir haben den Fall Europa, es gibt die Europäische Union. Wenn man darauf hinarbeitet, dass man sagt, die Staaten schließen sich zu einem Weltstaat zusammen, so wie es eine globalisierte Wirtschaft gibt, die nationale Grenzen schlicht und einfach dadurch ausspielt, dass sie jeweils nach dem günstigsten Standort sich einrichtet und da die Staaten gegeneinander ausspielt, dass man sagt, wir arbeiten darauf hin, einen Weltstaat zu haben oder eine Weltgemeinschaft.
Ich würde Sachen noch unterscheiden wollen. Also schauen Sie, das eine ist, dass eben Globalisierung teilweise ja auch von Staaten und Regierungen zustande gebracht worden ist. Also zum Beispiel, dass man Regelungen, also Wirtschaftsregelungen abgebaut hat. Das ist teilweise eben tatsächlich einfach aufgrund wirtschaftlicher Prozesse zustande gekommen und teilweise aber eben auch gerade von der britischen und der amerikanischen Regierung in den 1980er Jahren eben auch nochmal. Das war staatliche Politik. Insofern würde ich sagen, das Zusammenschließen von Ländern und Regierungen, das kann eben in diesem Sinne positive oder negative Effekte haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an die Europäische Union denke oder an andere europäische Staaten, dann muss ich gerade im Rüstungsbereich sagen, dass das teilweise eben auch zu Verschärfungen geführt hat. Also wenn etwa deutsche Firmen bestimmte Rüstungsgeräte exportieren wollen, dann machen sie das teilweise eben nicht mehr selbst, sondern machen das mit französischen Partnern, weil dort eben lockere Bestimmungen für bestimmte Rüstungsexporte sind, sodass dann halt deutsch-französische Koproduktionen in der Regel nicht über Deutschland und sehr häufig nicht über Deutschland, sondern über Frankreich abgewickelt werden, damit dann die deutschen Firmen mitverdienen können, ohne selber in der Schusslinie zu stehen. Da müsste man auch nochmal bei den Rüstungsexportzahlen schauen, ob dieser Faktor da ausreichend berücksichtigt worden ist. Und wenn wir jetzt eben sowas institutionalisieren würden, dann könnte es eben eben wirklich sein, dass durch eine internationale Zusammenarbeit mit Leuten, die selber ein großes Exportinteresse haben, eher Aufweichungen stattfinden. Und deswegen glaube ich, dass der Zusammenschluss verschiedener Länder für sich genommen weder positive noch negative Ziele haben kann, wenn man nicht auf die Inhalte der Zusammenarbeit sehr stark achtet.
Was kann man denn tun, dass Rüstung an Bedeutung verliert?
Ich würde kurz- und langfristige Sachen unterscheiden. Also langfristig würde ich mal radikal sagen, dass man darüber nachdenken sollte, ob man Rüstung nicht genauso wie Drogen behandeln sollte. Ja, also dass Drogenhandel inzwischen verboten ist und das war früher nicht der Fall. Früher gab es eben teilweise auch noch eher Förderungsprogramme oder vor 100 Jahren gab es noch Werbeanzeigen für Heroin, weil das eben gegen Erkältung und andere Dinge so gut sei. Und heute ist jede Form von Drogenhandel also theoretisch zumindest verboten und man müsste ernsthaft in den nächsten Generationen darüber nachdenken, ob eben Waffen eigentlich was Besseres sind als Drogen sind und dann eventuell. Das hilft kurzfristig nicht sehr helfen. Kurzfristig glaube ich, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit sehr stark darauf achtet, auf dieses Problem von Waffenproduktion und Rüstungsexporten, dass man halt versucht, breite Zusammenarbeit von verschiedenen gesellschaftlichen Kräften zustande zu kriegen, um den Politik dort auf die Finger zu schauen, dass man nicht halt zu leichtfertig damit umgeht, Rüstungs- und Waffenexport gerade in unstabile Länder oder in Länder, die das eigentlich sich sowieso nicht leisten können, zu machen. Da würde ich nicht darauf vertrauen, dass Regierungen von sich aus sehr restriktiv damit umgehen, sondern da geht das nur, wenn eben die Medien, die Öffentlichkeit, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, alle möglichen Menschenrechtsorganisationen und so weiter gemeinsam sehr, sehr sorgfältig den politischen Kräften auf die Finger sehen.
Müsste die Bevölkerung nicht viel stärker Druck machen, um zu sagen, Mittel, die für soziale Zwecke, für verschiedenste wirklich notwendige, gesellschaftlich notwendige Sachen nicht zur Verfügung stehen, weil sie in Rüstung gepumpt werden, müsste da nicht viel mehr Druck von der Straße kommen?
Natürlich muss man da eben nochmal unterscheiden, dass man diesen wirtschaftlichen Aspekt nicht zu hoch zieht. Wissen Sie, weil einerseits, wenn Sie eben den Rüstungshaushalt der Bundeswehr oder so nehmen, dann kostet der halt Geld, Steuergelder, die man für andere Dinge verwenden könnte. Aber gerade im Bereich Rüstungsexporte geht es ja natürlich der Wirtschaft darum, Geld zu verdienen. Also insofern, wenn man sich zu sehr alleine auf diesen wirtschaftlichen Probleme konzentriert, dann kann man das natürlich dann auch als ein Argument versuchen zu missbrauchen, dass eben Rüstungsexporte dann ja nichts Schlechtes, sondern was Gutes sind, weil das bringt ja Geld ein. Also insofern dieses
Ja gut, wenn die Griechen auf die Straße gehen und sagen, wir zahlen die deutschen U-Boote nicht, dann schaut es ja da auch wieder ganz anders aus. Wenn ja. Das weltweit passiert, die Bevölkerung sagt, nö, für Rüstung geben wir kein Geld mehr, dann wäre das ja auch eine Möglichkeit.
Naja, wenn das langfristig passieren würde, wäre das sicher eine gute Möglichkeit. Kurzfristig allerdings glaube ich, dass das eben in diesem Maße der Druck einfach noch nicht da ist. Also auch, dass eben, wenn die griechische Regierung, um das Beispiel zu nehmen, in Brüssel vorstellig wird und woanderswo vorstellig wird, um halt sich Unterstützung zu sichern, dann wird natürlich von Seiten auch der Bundesrepublik oder von der EU oder von anderen Ländern immer die Bedingung gestellt werden, dass man erstmal auch anerkennt, die Schulden, egal wie unsinnig die Käufe halt gewesen sein mögen, etwa die von den U-Booten, dass man die erstmal bezahlt, als Voraussetzung halt Unterstützung zu kriegen. Insofern glaube ich, dass solcher Druck notwendig und wichtig ist, aber ich wäre nicht so schrecklich optimistisch, dass er kurzfristig zu einer Wende führen wird, sondern da wird man einen langen Atem brauchen, um diesen Druck erstmal aufzubauen.